Thomas.
Wolfgang.
Ich grüße
zur gewohnten
dich.
Zeit. Etwas verspätet, aber sonst eigentlich gewohnte Zeit. Montag, 17.40 Uhr. Wir sitzen hier vor den Mikros. Für euch daheim oder auf der Autobahn, wo oder wo ihr gerade seid. Wolle, wie geht's dir?
Sehr gut. Ein voller Montag,
Das
aber ich
freut
freue
mich.
mich, dass wir um mittlerweile 20 vor 6 eine Folge aufnehmen.
Nee, freut mich auch. Wetter ist krass, es ist brutal heiß draußen.
Ja.
Ich habe jetzt am Wochenende bei 35 Grad Seminar gehalten. Ich war überrascht, wie gut es war. Jetzt jeder Seminarteilnehmer, der den Podcast hört, sagt, was redet er da? Aber es war deutlich erträglicher, als ich es erwartet hätte. Der erste Tag war völlig in Ordnung. Am zweiten Tag, weil es nachts nicht mehr so abgekühlt hat, war es ein bisschen wärmer. Aber mit zwei Ventilatoren und Fenster offen war es wirklich in Ordnung. Also ich hätte es mir viel, viel, viel schlimmer vorgestellt. Trotzdem 35 Grad sind 35 Grad und es hat auf jeden Fall etwas an der Konzentration gezerrt. Nichtsdestotrotz waren alle Seminarteilnehmer wirklich begeistert. Diese Advanced-Seminare kommen wirklich brutal an. Also das ist, ich hätte das nicht erwartet, ist übertrieben, aber ich hätte erwartet, dass es auf viel Zuklang, also Anklang stößt, aber dass die Leute so begeistert rausgehen, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Wir haben jetzt auch die Seminartermine für 2024 released. Es sind etwas weniger Seminare geworden, weil ich einfach aufgrund von einem anderen Job, über den ich jetzt nicht so reden kann, zeitlich sehr eingespannt bin nächstes Jahr. Deswegen etwas weniger Seminare, deswegen aber auch, wir versuchen händeringend noch irgendwo Seminare reinzubauen. Werden vielleicht auch nochmal welche unter der Woche anbieten, aber aktuell sind die Termine online geschaltet. Genau, das vielleicht noch dazu. Ansonsten war das Seminar schön, es war cool und hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht.
Ich bin ein großer Freund von technischen Details. Wenn du so eine kleine technische Perle, nur so ein Häppchen vom Advanced-Seminar mir und unseren Zuhörern mitgeben könntest, was wäre da so eine Kleinigkeit? Da muss nicht zu spezifisch gehen, muss ja kein Seminarinhalt im klassischen Sinne sein. Außer in die Richtung.
Okay, also die Leute, die mich kennen, und oder fangen wir anders an. Erstmal die Überschrift. Im Advanced Seminar 2 geht es neben sehr viel, also es geht sehr viel um Körperstatik, sehr viel auch natürlich um funktionelle Zusammenhänge. Es geht aber auch vor allem im Modul 2 um Organzusammenhänge. Und zwar Organzusammenhänge oder organische Dysfunktion und wie sich diese auf den Körper und auch die Körperfunktion und Statik auswirken können. Und im Osteopathiestudium haben wir auch ganz viele Organe gehabt, aber irgendwie wurde mir nie klar, warum jetzt ein Organ, wann das ein Problem haben könnte und wie sich das dann tatsächlich auswirkt. Es wurde häufig besprochen, das Organ, die Blase hat ein Problem und wenn die Blase ein Problem hat oder wenn der Blinddarm ein Problem hat, dann hat die ein Problem, dann müssen wir das irgendwie weich machen und dehnen und weiß ich nicht. Also eigentlich so ein bisschen, wie auch die normale Physiotherapie behandelt wird. Und ich greife dieses ganze Organthema auf und breche das sehr simpel runter und zeige, welche Auswirkungen Organdysfunktionen auch auf die Körperstatik haben können. Jetzt vielleicht zu der kleinen Perle. Im Podcast und auch in den Basisseminaren geht es ja häufig immer darum, Beispiel, wenn das Ilium, also die Beckenschaufel, mit Tendenz nach vorne steht, dann kommt ja die ischiokorale Muskulatur auf Zug. Da sich Ursprung und Ansatz ein Stück weit voneinander entfernen und die Muskulatur leicht vorgedehnt wird und eine vorgedehnte Muskulatur immer verletzungsanfälliger ist als eine normotonisierte Muskulatur und auch nicht die gleiche Kraft entwickeln kann. Das heißt, es gibt verschiedene Gründe, das kann man vielleicht auch noch sagen, das ist ein bisschen Basic-Wissen, aber es gibt ja verschiedene Gründe, warum Muskeln tonisieren. Punkt 1, Überlastung. Ne? Das ist aber dann regeneriert der Muskel relativ schnell. Punkt 2, wenn sich Ursprung und Ansatz vom Muskel nicht mehr im optimalen Verhältnis zueinander befinden, das heißt, wenn Ursprung vom Ansatz etwas weiter wegwandert oder der Ansatz vom Ursprung, je nachdem, dann passiert genau das, was ich gesagt habe, der Muskel wird vorgedehnt und es gefällt ihm nicht, deswegen reagiert er mit Spannung. Wenn Druck auf den versorgenden Nerv kommt oder der versorgende Nerv der Muskulatur in irgendeiner Form irritiert ist oder wenn die Muskulatur versucht, ein Gelenk, das ein mechanisches Problem hat oder ein Belastungsproblem hat, festzuhalten. Das sind so neben 1, 2, 3 anderen Gründen noch die Hauptgründe, warum Muskeln Spannung aufbauen können. Und durch die Organe passiert aber etwas anderes, denn du kannst ja auch als primäre Ursache ein organisches Problem haben. Zum Beispiel ein Problem im Dickdarm. Und wenn der Dickdarm ein Problem hat, dann erfährt er häufig eine Reizung oder eine leichte Entzündung. Und diese Entzündung kann vom Organ über die Organfaszie auf umliegende Strukturen und teilweise auch Muskeln durchdiffundieren, ja, oder durch sich übertragen auf anliegende Muskelfaszien. Und von den Muskelfaszien auf den Muskelbauch. Und diese Reizung kann zu einer konzentrischen Reaktion auf den Muskel führen. Und auf einmal hat der Muskel zu viel Spannung, weil ein Organ in der direkten Nachbarschaft ein Problem hat. Und das ist wirklich spannend, weil dann kommst du nämlich an den Punkt, wo du sagst, okay, jetzt haben wir, ein Ilium anterior, wie besprochen, und es kommt aber jetzt aufgrund von einem organischen Problem und ich kann das jetzt so oft ich will manipulieren, mobilisieren, you name it, aber wenn ich nicht die Ursache behebe, und es geht ja bei uns immer darum, die Ursache zu finden, das heißt, wenn ich jetzt nicht auf die Störung des Zielorgans komme, dann werde ich das immer wieder mobilisieren können, es wird dem Patienten immer wieder besser gehen, es kommt aber immer wieder zurück. Und das ist das, was so der Inhalt vom zweiten Advanced-Seminar ist und was so Spaß macht, den Leuten das zu erklären. Und auf einmal, auf der einen Seite gehen ganz viele Lampen an und die sagen, ah, okay. Und auf der anderen Seite ist, okay, fuck, das ist jetzt nochmal ein Thema, das ich irgendwie verstehen, durchdringen und auch praktisch anwenden lernen muss. Und das ist natürlich schon sehr, sehr intensiv, aber macht großen Spaß. Also Organe sind auf jeden Fall ein großes Thema im Advanced Modul 2.
Sehr gut. Ein Punkt dazu, den ich oft mache, ist gerade dieses Thema Tiefenmuskulatur im Rumpf und Core. Was da unterschätzt wird, ist, wie nah die Tiefenmuskulatur, also die vier Muskeln im Rumpf, oder die einzigen vier Muskeln, die man tatsächlich Tiefenmuskulatur bezeichnen kann, wie nah die am Darm liegen. Also am Ende vom Tag ist ja dieser Core ist ja nichts anderes als ein großer Ballon, in dem der Großteil unserer Organe beziehungsweise fast alle unsere Verdauungsorgane drin liegen.
Definitiv, 100%, ja.
Sehr schön.
In welchem Kontext behandelst du das?
Ich spreche das Thema Core im Modul 5 an, weil es aus meiner Sicht lange Zeit das am meisten missverstandene Thema war. Und heute immer noch das Thema Core ist nicht mehr so groß, also gerade Core Performance war ja so vor 15 Jahren Buzzword und auch das ist Core Training für Stabilität. Das ist so ein großes Thema, das ich da immer aufgreife, ist der Unterschied zwischen Low Load Stability und High Load Stability. Wenn du grundsätzlich im Sport verletzungsanfällig bist, bist du das grundsätzlich unter hohen Belastungen, unter höheren Lasten. Das heißt, wenn du dich verletzt, verletzt du dich, wenn die Lasten, denen du ausgesetzt bist, zu hoch sind in Relation zu dem, was du absorbieren kannst. Und wenn du eine Bremse bauen willst, die effektiv bei 250 bremst, dann kannst du die nicht bei 15 km/h oder Schrittgeschwindigkeit testen, sondern du für die Entwicklung von High Load Stability oder für die Entwicklung von Stabilität unter hohen Lasten bleibt uns nichts anderes übrig, als mit hohen Lasten zu trainieren. Das heißt, auf allen Vieren, also grundsätzlich auf dem Rücken, auf dem Bauch oder auf allen Vieren zu sein, ist so die Zusammenfassung dessen, was lange Zeit als Core-Training propagiert wurde, was grundsätzlich immer Belastung unter niedrigen Widerständen ist. Der Übertrag ist sehr gering. Die Basis dafür war ja die Arbeit von Stuart McGill, die auch vollkommen relevant ist, nur ihr Übertrag in die Praxis ist etwas zu kurz gedacht. Also was er im Endeffekt herausgefunden hat, ist, dass wenn die Aktivierung der Core-Muskulatur Millisekunden zu spät ist, dass das Risiko für Rückenschmerzen deutlich erhöht. So, das ist im Endeffekt sein Beitrag zu diesem Thema Rücken in einem Satz zusammengefasst. Und ich kenne auch Fälle in der Praxis, die zu ihm geflogen sind und sich da Rückentrainingsprogramme geben haben lassen und trotzdem nur Rückenschmerzen hatten. Und wenn man den Fall, mit dem hatte ich mehr zu tun, der ist extra dahin geflogen. Es hat nichts gebracht. Wenn man sich den Fall genau anschaut, der Kerl hat aufgrund von seinem Lifestyle 10 Kilo Muskel verloren, macht aber einen Sport, wo er relativ hohen Lasten ausgesetzt ist. Da ist so der erste Punkt nicht, du musst irgendwelche Core-Übungen machen, wo du auf allen Vieren bist oder irgendwie, ne, Bird Dog, was alles gibt. Genau das hat er gemacht. Sondern du hast 10 Kilo, ne, deine Karosserie ist zu dünn geworden und wenn du halt ein Rallye-Wagen bist, dann verbiegt sich die Karosserie, wenn du der hohe Lasten aussetzt. In seinem Fall, der kriegt Rückenschmerzen, wenn er ein bisschen mehr trainiert. Klar, diese 10 Kilo Muskel, die du verloren hast, man hat definitiv kein Fett verloren, denn der Kerl hatte davor oder danach kein Körperfett, dann fehlt dir einfach 10 Kilo funktionelle Masse, die Stabilität generiert. Und die baust du nicht auf, indem du auf dem Rücken, Bauch oder auf allen Vieren rumliegst, sondern die baust du auf, indem du dich aus Trainingssicht größeren Widerständen aussetzt. Und das ist ein Punkt mit der Core-Muskulatur, dass eben Aktivierung das große Thema ist, dass diese Aktivierung aber über klassisches Training nicht optimiert werden kann, sondern dein Punkt, den ich da mache, ist eben, dass die Aktivierung der Muskulatur massiv beeinflusst wird durch Entzündung. Das heißt, wenn Muskulatur entzündet, ist ihre Aktivierung eingeschränkt. Das hat jeder schon mal erlebt, der einen Muskelkater hatte. Wenn du einen starken Muskelkater hast, dann ist die Aktivierung der Muskulatur eingeschränkt. Der Klassiker ist, nach dem Kniebeugen, wo du quasi nicht mehr imstande bist, kontrolliert dich hinzusetzen. Klassiker ist auf die Toilette, sondern so 30-40%, 50% des Weges ist es kontrolliert und der Rest ist es Fallen. Das ist ein kleines Beispiel dafür, wenn die Muskulatur stark entzündet ist, bist du nicht imstande, sie optimal zu rekrutieren. Und der Muskelkater ist ein extremes Beispiel, es gibt natürlich auch ein paar Graustufen davor. Das heißt, wenn du starke Entzündungen im Bauchbereich hast und im Endeffekt der Core und die Bauch und der Darm als Beispiel und dann hinten Multifidus, vorne Transversus Abdominis und von unten der Beckenboden, die liegen ja, das liegt ja direkt aufeinander. Und wenn das eine entzündet, entzündet sich das andere automatisch mit. Hat auch schon mal jeder gesehen, wenn du dich irgendwo kratzt, ist ja nicht nur die Wunde entzündet, sondern du hast ja so einen roten Entzündungsfleck rundherum um den Kratzer. Oder noch besser ist, wenn jemand mal operiert wurde, wenn es ein bisschen eine größere Wunde ist, das ist ja rund um diesen Schnitt, ist es ja alles rot. Das heißt, die Entzündung ist nicht nur lokal da, wo der Schaden ist, sondern diese Entzündung oder wo der Stressor ist, sondern diese Entzündung, die quasi strahlt aus. Und das Gleiche passiert natürlich auch im Darm. Wenn du einen entzündeten Darm hast, dann hat das einen Effekt auf die Core-Muskulatur und deren Aktivierung. Und Aktivierung ist hier das große Thema, weil die Core-Muskulatur hat kein Progressionspotenzial für Muskeldicke oder Muskelkraft, sondern es ist ein reines Thema von Aktivierung.
Also 100%. Und ich finde, dass du einen guten Punkt gemacht hast, und zwar, beziehungsweise den hast du nicht gemacht, den möchte ich aber gerne noch in deinem Sinne ergänzen. Jetzt sagst du, wenn jemand zu wenig Kraft zu wenig Rumpfmuskulatur hat, dann kann das zu Rückenproblemen führen. Und deswegen ist eines der großen Ziele, die man verfolgt, die Rumpfmuskulatur zu kräftigen. Vollkommen richtig. Ich finde aber, das ist ein zu eindimensionaler Blick, und keine Sorge, ich ergänze es noch in deinem Sinne. Deswegen finde ich, wenn jemand Rückenschmerzen hat, dieses alleinige Trainieren der Rumpfmuskulatur ist nicht unbedingt sinnvoll, denn wie du selber sagst, wenn du nicht assessst, dann guessst du, also so sagst du es nicht, aber denn du schaust dir ja auch quasi den Darm an. Also vielleicht können wir gleich nochmal kurz auf dein Darm-Assessment eingehen, was du machst mit Hautfaltenmessung oder Fragestellung. Das ist aber wichtig. Ich meine, wenn du immer wieder den Core kräftigst, die Rückenmuskulatur, die Bauchmuskulatur, die schräge Bauchmuskulatur, das alles und noch viel mehr, dann bringt das alles nichts, wenn jemand wirklich ein abdominales, organisches Problem hat. Also wer mal Bauchschmerzen hatte oder mal Lebensmittelvergiftung oder mal irgendwas gegessen hat, was er nicht vertragen hat, oder einen krassen Blähbauch oder, also einfach eine Reizung durch Essen oder Unverträglichkeit oder Krankheit, das zieht dich schon in diese gekrümmte embryonale Haltung. Warum? Weil es einfach Strukturen im Bauchbereich annähert und somit entlastet. Und wenn du versuchst, dich mal zu strecken, gerade aufzurichten oder sogar zu überstrecken, dann merkst du, ist es mit extrem viel Spannung und abdominalem Zug verbunden. Und jetzt stell dir das Ganze vor, dass es nicht so extrem gereizt ist und du nicht so einen extremen Zug hast im Bauchbereich bei einer Überstreckung. Aber stell dir vor, es ist latent und ein bisschen gereizt und ein bisschen entzündet. Dann hast du auch ein bisschen diesen Zug, und dieser Zug kann auch eben das Becken und auch die dazugehörige Lendenwirbelsäule in eine ungünstige Position bringen, wo der Körper zum Beispiel axiale Belastungen nicht mehr so gut verkraftet, weil ein Missverhältnis zwischen der Belastung und der Belastungsfläche herrscht. Und deswegen ist Kräftigen ganz wichtig, aber das ist ja wieder so ein bisschen mein Prinzip, never train on dysfunction. Wenn du ein großes Problem hast oder ein chronisches Problem, dann ist es erst wichtig, dass du versuchst, dieses chronische Problem ausfindig zu machen und dann spezifisch intervenierst. Vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, was sind alles Indikatoren? Ich bin immer ein großer Freund von Indikatortests, kann man vielleicht auch nochmal ganz kurz sagen. Ist vielleicht auch so ein Kernteil unserer Philosophie. Wir sagen nicht, wenn jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, jemand Spannung auf den Hamstrings hat, dann sagen wir nicht, oh, der hat Spannung auf den Hamstrings, sondern wir haben eine Arbeitshypothese. Was könnte es sein? Es könnte zum Beispiel sein, dass die Beckenschaufel nach vorne gekippt steht. Es könnte aber auch sein, dass das Wadenbein zum Beispiel, also die Fibula zu weit unten steht. Es könnte sein, dass die nervale Versorgung über L5, S1, S2 gestört ist. Also all diese Sachen könnte man ja als Arbeitshypothese in Betracht ziehen. Und jetzt stürzen wir uns da nicht drauf, sondern wir sagen, okay, wenn es das Sakrum ist, dann müsste aber auch, und jetzt kommen wir zu den Indikatortests, dieser Test positiv sein, dieser Test, dieser Test. Und der Test müsste negativ sein, der müsste negativ sein, der müsste negativ sein. Und so habe ich 7, 8 Tests, um ein Problem auszuschließen oder zu bestätigen. Und ich glaube, das ist das große Erfolgskonzept neben diesen logischen, nachvollziehbaren, funktionellen Zusammenhängen, die wir haben, dass man einfach sagen kann, man kann Dinge austesten und man hat nicht nur einen einzigen Indikator, sondern es müsste bei einem Problem, müssten verschiedene Indikatoren ineinander greifen. Welche Indikatoren hast du? Was machst du alles, um so ein bisschen Darm abzuchecken?
Sehr gut. Am Ende vom Tag ist es exakt das Gleiche. Eben eine Hypothese, Verdauung gut oder nicht. Und dann gibt es eine Reihe von Dingen, die ich mir anschaue. Also zum einen Hautfaltenmessung, eine Darmkonstellation sind am Ende vom Tag 3 Falten. Das ist Bauch, Vorderoberschenkel, Hinteroberschenkel. Gibt es da Auffälligkeiten? Dann natürlich das Thema Ernährung. Vor allem die statistisch üblichen Stressoren, die immer noch unterschätzt werden. Also die Top 3 sind da definitiv Pinten, Milchprodukte und Zucker. Und dann rede ich natürlich auch gern grundsätzlich und spezifisch mit dem Kunden drüber. Also eine einfache Frage, ich bin großer Fan von einer Skala von 1 bis 10 ohne eine 7. Und die einfache Frage, die ich stelle, auf einer Skala von 1 bis 10 ohne eine 7, 10 ist herausragend, 1 ist eine Vollkatastrophe, gut ist deine Verdauung. Und das ist nicht super spezifisch, aber es gibt definitiv eine Richtung vor. Und da jetzt auch jeder Zuhörer sich mal kurz in sich geht und rankt, wie gut ist deine Verdauung auf einer Skala von 1 bis 10 ohne eine 7, dann haben wir da grundsätzlich mal 3 Tendenzen. Eine 8 plus.
Ja, meine wäre aber schon exakt eine 7, muss ich gerade sagen, wenn ich so in mich
gehe. Dann musst du dich entscheiden, ist es eine 6 oder ist eine 8?
Das ist schon eher eine 8, glaube ich.
Sehr gut.
Also, weil eine 6 ist es ja, nicht, da, aber es ist schon eher eine 8.
Dann ist eine 8. Das ist, und dann ist natürlich auch spezifischer. Okay, was ist das Thema mit der Verdauung? Es ist ja nicht nur so, okay, Verdauung ist gut, Verdauung ist schlecht, sondern was ist das Problem, das natürlich auch Hinweise darauf gibt, woher das Problem funktionell kommen kann. Ist es quasi unregelmäßiger Stuhl? Ist es regelmäßiger Stuhl? Ist es Blähbauch 100%, nach dem Essen? Ist es unregelmäßiger Stuhl? Dann ist es natürlich das Thema Frequenz, Konsistenz zusammengefasst mit der Regelmäßigkeit, aber auch das exakte Timing. Also ist es morgens, ist es mittags, ist es abends, ist es direkt abhängig von Mahlzeiten. Also der Klassiker ist auch, was häufiger bei Frauen kommt vor, als bei Männern, ist es, ich habe was gegessen und danach Blähbauch. Das gibt mir natürlich eine gute Richtung vor, okay, wie gehen wir hier vor, welche Aspekte von optimalen Verdauung aus Nährstoff- und aus Stressor-Sicht gehen wir jetzt da in dem Fall spezifisch ein.
Ja. Und dann, lass mich ganz kurz reingrätschen. Welche Informationen ziehst du daraus, wenn jemand morgens, mittags, abends aufs Klo geht?
In Relation zum Stresslevel des Tages und zur Bauchfalte ist natürlich hier ein großes Thema Stressmanagement.
Okay. Ich finde das ganz schwierig, weil jemand hat viel Stress, okay, und weiter. Aber genau das ist es halt. Ja. Also es ist halt genau das. Und ich finde das so schwierig, weil jeder hat Stress, aber man muss auch sagen, wenn wir uns in der Therapie einen Dickdarm anschauen, ist das ein brutal guter Indikator, hat jemand Stress. Wenn wir mit der Arbeitshypothese fortfahren, dass jemand Stress hat, haben wir eine Stresstestbatterie, wo wir austesten, ob jemand Stress hat. Und mit Stress meinen wir in dem Fall, ob jemand ein dauerhaft übererregtes vegetatives Nervensystem hat. Das kann man ganz gut testen mit ein paar guten Tests. Und kann man ganz gut testen mit ein paar guten Tests, ja, obviously. Und damit kann man aber auch wieder sich neue Indikatoren zu der Arbeitshypothese Stress oder überdurchschnittliche Erregung des Sympathikus bei unterdurchschnittlicher Erregung des Parasympathikus heranziehen. Und wir fragen auch, wie oft gehst du aufs Klo? Und bei Leuten, bei denen der Dickdarm wirklich fest ist, also man kriegt ja über die Zeit auch ein Gefühl, was ist fest, was ist normal. Und bei den Leuten, wo wir sagen, der ist wirklich, wirklich fest, wenn du die fragst, wie oft gehst du aufs Klo, sagen sehr, sehr, sehr viele, Also wenn du fragst, gehst du jeden Tag aufs Klo? Groß. Nein, nicht jeden Tag. Wo man sich als normaler Mensch denkt, krass, eigentlich ist es doch normal, dass man mindestens einmal am Tag groß geht. Die Leute gehen nicht groß. Und wenn du dann fragst, was ist denn, was ist die Konsistenz vom Stuhl? Das ist eine Frage, das sind Leute auch beim Therapeut häufig nicht gewohnt. Aber die dient ja quasi dem Verständnis für den aktuellen Ist-Zustand. Fragst du, ist es dann wirklich, ist es eine Wurst oder ist es Brei oder was kommt da raus? Und dann sagen schon sehr viele, es ist Brei oder es ist nicht fest, es ist kein richtig fester Stuhl. Und ich sag mal, für jeden daheim, wenn jemand längere Zeit keine Wurst produzieren kann und nicht regelmäßig aufs Klo geht, dann ist es schon ein Indikator für eine Unstimmigkeit in der Darmaktivität oder Darmtätigkeit. Dass es mal eine Zeit lang so ist und dass auch emotionale Themen auf den Bauch schlagen können, das ist so. Es sollte aber immer wieder zum Zustand kommen, wo auch mal eine Zeit lang der Darm und die Verdauung und die Ausscheidung wirklich normal funktionieren.
Exakt. Ja, Stress, das ist auch noch ein Punkt, den ich darauf noch gerne mache. Es geht nicht darum, Stress zu reduzieren, sondern es geht darum, den Stress, den du hast, besser zu managen. Und da sind eben Faktoren wie Schlaf, Ernährung, Supplements/Mikronährstoffe und Sport ein wichtiger Faktor, dass du die Menge an Stress, die du hast, deutlich besser managen kannst. Also Stress reduzieren ist tatsächlich in den seltensten Fällen wirklich ein realistischer Ansatz, sondern es geht darum, das System so darauf vorzubereiten, dass es mit dem Stress, den man sich selber aussetzt, besser zurechtkommt.
Was ich krass finde, ist, wie viele Patienten man auch sieht, die einfach völlig drüber sind. Und das aber schon seit ewiger Zeit. Also die seit, ich denke so an so eine Managerin oder einen Manager im Alter von Mitte, Ende, eher Ende 40 bis Mitte 50, die schon seit Ewigkeiten völlig im Stress sind und wo auch die Lebensqualität so stark eingeschränkt ist. Und du fragst dich, wie sollen diese Menschen teilweise jemals wieder aus dieser Spirale rauskommen, ne? Das finde ich wirklich krass. Also häufig sind Leute ja, was sowas angeht, nicht selbst reflektiert oder glauben, das ist so und das hat so zu sein und das geht jedem so. Aber so dieses, du schläfst nicht gut, du hast keine gute Verdauung, du bist völlig unbeweglich, du bist deswegen unzufrieden, du bist gestresst, deine Leistungsfähigkeit geht nach unten. Auf dem Job ist es aber so, dass wenn du ein Jahresziel erreichst, dass das nächste Jahresziel natürlich nochmal deutlich höher gesteckt wird und du warst dieses Jahr gestresst, jetzt ist das neue Jahresziel 20% größer, also bist du 20% noch mehr gestresst und diese Spirale nimmt ja immer zu. Also ich finde das total krass und da habe ich jetzt auch keine Lösungsansätze. Aber solche Patienten, die versuchen natürlich bestmöglich zu behandeln und zu beraten, aber solche Patienten, da frage ich mich immer, wie schaffen die das und ist das wirklich lebenswert und was könnten die theoretisch ändern, um da irgendwie rauszukommen?
Beziehungsweise wollen sie überhaupt was ändern?
Ja, viele wollen ja nichts ändern, weil da sind wir wieder bei dem Thema Potenzialentwicklung oder diese Zone des Schmerzes, Zone des Wachstums. Wenn ich in meiner Komfortzone gefangen bin, das ist jetzt ein großes Wort für Menschen, die in so einer Lebenssituation stecken, aber trotzdem ist es eine Komfortzone, weil sie kennen den täglichen Ablauf, sie haben grundsätzlich keine großen existenziellen oder gesellschaftlichen Risiken, die verdienen, sie sind nicht kündbar, und da dann auszubrechen, zu sagen, okay, vielleicht suche ich mir nochmal was anderes oder ich sage meinem Chef, dass ich vielleicht etwas überlastet bin und gerne, ein, zwei Projekte weniger machen würde. Eine Veränderung ist immer mit Schmerz und Belastung und Veränderung ja verbunden.
Ja, wenn wir vom Thema Darm sprechen, also noch ein Punkt, den ich auf meiner Liste habe, und zwar wurde ich in den letzten Wochen mehrfach angesprochen auf ein Video, das auf Instagram die Runde macht, vielleicht auch anders. Ich selbst habe es auf Instagram gesehen und die mich danach gefragt haben.
Meinst du das mit dem einarmigen Bizeps-Curl? Den ich in meinem Studium trainiert habe.
Ja, und ich meine ein Video über Kollagen. Dass tatsächlich jemand einarmig extensives Bizeps-Curl an der Multipresse macht, er hat mich sehr amüsiert. Na, es geht um ein Video, das im Endeffekt darstellt, als wäre Kollagensupplementierung kompletter Unsinn. Das Video, also grundsätzlich die Argumentationsketten sind sehr dünn und es ist im Endeffekt Bildzeitung und so. Das ist eine coole Geschichte. Aber es ist so geschrieben oder es ist so zusammengebaut, dass ein Haufen Aufmerksamkeit bringt. Ein wichtiger Punkt, um auch dann die Überleitung zu Wolfgangs Küchenzauber zu schaffen, ist der Punkt, der gemacht wird, ist, dass da ja Schlachtabfälle verwendet werden, um Kollagen aus diesen Schlachtabfällen, Beispiele waren Haut, Darm und so weiter, wenn ich mich richtig erinnere, dass die ja aus diesen Schlachtabfällen Kollagen extrahiert wird und das dann quasi als Supplement verkauft wird. Und was mich da, oder der Punkt, den man sich ein bisschen genauer anschauen sollte, ist die Definition von Schlachtabfall. Und die Beispiele, die da genannt wurden, sind halt für das Verständnis mancher Schlachtabfälle, für das Verständnis anderer, aber auch Delikatessen. Also wenn du zum Beispiel in Frankreich Kalbskopf ist eine Delikatesse. Wenn du zum Beispiel das Thema Haut, hast du schon mal Chicharron gegessen? Das ist im lateinamerikanischen Bereich ganz stark vertreten. Das ist im Endeffekt in Quadrate geschnittene Schweinehaut, die dann gebacken wird. Ist wie Chips. Ich habe einmal in einer Domrep, gab es so als Beilage der dominikanischen Reis, so Reis in Kokosmilch gekocht mit Bohnen. Und dann waren da so Chicharron drin, so quasi so Eckchen aus Schweinehaut, die gebacken wird und dann da quasi als Texturelement noch hinzugefügt wird, ist super knusprig, ist wie ein fester, würziger Chip. Das ist Kollagen pur, also für die auch Kollagen essen wollen, sehr, sehr gerne. Die gleiche Variante gibt es in manchen Ländern auch aus Rinderhaut. Also das ist etwas, das gegessen wird in manchen Kulturen. Nur weil bei uns Hüftsteak und Filet an der Tagesordnung stehen und wahrgenommen werden als wertiges Fleisch, ist es in anderen Ländern ganz anders. Also auch das Thema Organe. Ich habe in China einmal Fischmagen gegessen, das war großartig. Das war eine der besten Innereien, die ich tatsächlich jemals gegessen habe. Bis hin zu natürlich in der französischen Küche von Leber über Niere. Dann in Deutschland und auch in anderen Ländern das Thema Kutteln-Darm ist ein großes. Also Vorsicht mit der Definition Schlachtabfällen in vielen Ländern. Das, was wir als Abfall wahrnehmen, tatsächlich Delikatesse ist, auch ein Beispiel, das ich gerne nenne, ist das Thema Zwerchfell, das bei uns lange Zeit als minderwertiges Fleisch gesehen wurde, oder das Thema Tafelspitz, das, was bei uns lange Zeit als Suppenfleisch gesehen wurde, sind gerade im lateinamerikanischen Bereich mit die zwei teuersten Cuts, die es gibt. Das heißt, mein Punkt hier, dieses Video ist gut gemacht, das Video zieht Aufmerksamkeit, deswegen habe ich es auch selber angeschaut, aber hat einfach Argumentationsketten, die zu dünn sind. Und grundsätzlich, Kollagen als Supplement muss extrahiert werden aus Gewebe, das kollagenreich ist. Und kurz zu bratendes Fleisch ist halt einmal grundsätzlich nicht kollagenreich. Das heißt, wenn du Kollagen extrahierst, dann musst du das aus Dingen tun, wie zum Beispiel Haut, wie zum Beispiel Organe. Ansonsten, ne? Kommt bei nichts raus. Auch ein gutes Beispiel, das viel zu sehr konsumiert wird, ist Knochenmark. Also du kriegst auch beim Metzger heute, du kannst Markknochen, die brätst du kurz an, dann machst du einen Deckel, ein bisschen Wasser rein, Deckel drauf, dass du es dämpfst und dann ziehst du das Knochenmark raus. So ein bisschen Knochenmark mit ein bisschen Petersilie, Salz auf so ein Steak drauf, das ist großartig. Nur weil wir Dinge nicht regelmäßig konsumieren, heißt nicht, dass das automatisch schlecht ist im Sinne von Abfall. Das war einer der Punkte, so bei dem Video mehr drauf angesprochen, so was hältst du davon? Der hat ja schon so nach dem Motto, der hat ja schon recht. So, nee, hat er in keinem seiner Punkte hat er tatsächlich recht, aber er hat die Punkte so gut aufgebaut, dass es basierend auf dem Horizont, den wir grundsätzlich haben, und das ist einfach so, Filet ist das beste Stück des Rindes, ganz im Gegenteil. Filet ist genau genommen das belangloseste Stück, das du kurz braten kannst. Und Das ist nicht wertend.
Ist ja das Problem. Yes, bitte.
Das ist nicht wertend. Ich esse auch gelegentlich in den Filet aufgrund des Sicherheitsgedankens. Also Sicherheit im Sinne von, wenn du durchwachsenere Stücke hast, mit fett durchwachsene Kurzdrahtstücke hast, dann brauchst du einfach sehr gute Qualität, weil ich brauche sehr gute Qualität, dass mir das Spaß macht. Beim Filet hast du einfach, du hast ein relativ belangloses Stück Fleisch, da es eben nicht durchwachsen ist. Entsprechend ist das Sicherheitsrisiko oder das Risiko, dass es daneben geht, geringer. Nichtsdestotrotz ist es, auch wenn es als Premiumfleisch angesehen wird, von jeder, der sich ein bisschen mit Fleisch auseinandersetzt, wird mir zustimmen, dass grundsätzlich Filet, ich hatte vor kurzem mit einem Freund von mir, der Koch ist, der wollte Rinderfilet, obwohl er selbst kein Freund ist, aber er wollte es auf die Karte packen, weil es halt gut ankommt. Und dann war mein Vorschlag, dass er das Rinderfilet mit einer Grauburgunder-Reduktion Paprika, Gemüse und Reis auf die Karte packen soll. Denn das wäre, der Arbeitstitel dieses Tellers ist Belanglosigkeit mal 4.
Ah. Es ist witzig, wie du deinen Freund berätst, der Koch ist.
Ah. Nein,
aber ich finde das Problem auch im Internet sind ja immer, wir stumpfen ja immer mehr ab und alles, was nicht komplett reißerisch ist, das clickbaitet und catcht uns ja nicht mehr.
Ja.
Es gibt eine Weiterbildungsreihe, ich will jetzt keinen Namen nennen, weil ich hier niemanden irgendwie in die Kritik bringen möchte, die wird einem ständig auf Instagram angezogen, weil da utopische Mengen Geld an Advertisement reingesteckt wird. Und häufig beginnt diese, also es gibt verschiedene Videos davon, ich sehe die jeden Tag, beginnt damit Hüftimpingement. Das muss, wir meinen, das muss überhaupt nicht operiert werden. Und das ist so, ist auf jeden Fall mal eine Aussage. Also das sagt ja, dass die Aussage aller Ärzte falsch ist und dass die was rausgefunden haben, was kein Arzt weiß. Und das ist einfach falsch. Also ich sage auch, nicht jedes Hüftimpingement muss operiert werden. Und ich habe auch, aber dann ist es auch kein Hüftimpingement, ne? Sondern dann ist es ein funktionelles Problem. Aber die Aussage, Hüftimpingements muss man nicht operieren, und damit spielst du ja mit der Hoffnung der Menschen, die dieses Problem haben und sich erhoffen, dass sie das, dass es dann doch nicht operiert werden muss. Aber die Aussage ist komplett falsch. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Hüftimpingements, die man operieren muss. Es gibt auch sehr, sehr, sehr viele, die falsch diagnostiziert sind und die man funktionell hinbekommt. Oder dass Ärzte auch, das meine ich überhaupt nicht böse, vielleicht gar nicht wissen, dass man das funktionell auch erstmal irgendwie probieren kann zu behandeln mit großem Erfolg. Und wenn das nicht funktioniert, dann muss man das operieren. Also ich habe auch schon viele Patienten gehabt, die kamen mit Hüftimpingement und die haben wir wunderbar hinbekommen. Ich hatte auch schon welche, die haben wir gedacht, dass wir sie hinbekommen, haben sie nicht hinbekommen, wurden dann operiert und haben danach ein freies Leben gehabt. Also, aber dieses reißerische das ist falsch oder das ist richtig. Ich finde, dieses gesamte Social-Media-Game ist ja nur noch schwarz-weiß und ein Grau ist gar nicht mehr akzeptierbar, weil ein Grau auch langweilig ist. Weißt du? Das ist so,
yep.
Leider ist das meiste Grau. Es gibt ganz selten nur ein ganz klares Schwarz und Weiß. Ja? Muss man eine tiefe Kniebeuge immer tief machen? Ja gut, eine tiefe Kniebeuge schon. Muss eine Kniebeuge immer tief sein? Nein. Also es ist ein Grau, ja. Es gibt auch Sportarten, wo es sicherlich Sinn macht, dass man das nicht macht. Oder es gibt individuelle Schicksale oder Konstitutionen, wo das keinen Sinn macht. Muss man immer Protein essen? Wenn jemand eine hundertprozentige Proteinintoleranz hat, dann macht das auch keinen Sinn. Aber es ist immer ein Grau und ich finde das so schwierig, weil auf Social Media ist halt immer alles schwarz und weiß. Aber so ist es halt in der Realität einfach nicht, ja.
Yep.
Finde ich ganz schwierig.
Ja. Yep.
Ja, und was war jetzt so das Takeaway? Also mich hat dieses Video zum Beispiel nicht erreicht.
Okay, nein, der Punkt war, dass im Endeffekt Kollagen ist fake, das ist alles nur Marketing, im Endeffekt verkaufen die Schlachtabfälle für teuer. So, das war die Grundaussage des Videos. Schlachtabfall ist der einzige Punkt, den ich mir gemerkt habe, er hat noch ein paar mehr Punkte gemacht, die aber auch alle nicht haltbar sind. Das war so, das Video hat so die Runde gemacht, dass mich mehrere Leute darauf angesprochen haben und ich selber habe es gesehen und entsprechend dachte ich, vor allem das Thema Schlachtabfälle, das ist schon, ja, wie meine Beispiele gezeigt haben, es gibt, ob es nun Haut ist oder auch, also Beispiel, oftmals in Italien gibt es viel Ragout, das ist nicht, also Ragout, fleischbasierte Soße, das aus Huhn gemacht wird, wo klassischerweise der Hahnenkamm und auch die Haut von dem Huhn mit reingekocht wird. Aber es gibt natürlich eine geschmackliche Komponente, wenn du die Haut anbrätst und in kleinen Stücken in die Soße gibst und natürlich auch, wenn du das Ding schön auskochst, gibt es etwas Kollagen ab, was automatisch so ein bisschen was Cremiges in die Soße gibt. Als einfaches Beispiel, da gibt es noch mehr. So, der Punkt ist, es gibt mehr Fleisch als nur Hühnchenbrust, Rinderfilet und Rinderhüftsteak. Sondern vieles, was wir nicht üblicherweise auf dem Teller haben, wird in anderen Kulturen oder auf einem anderen Level an Kochen sehr, sehr häufig und vor allem sehr gut verarbeitet. Klassiker ist sowas wie die Schweinehaut.
Das simple Beispiel, ja, oder Schnecken.
Ja, Wow, großartig. Ja, das ist auch ein gutes Beispiel. Schnecken in gerade französischen Küche haben sie einen sehr hohen Stellenwert.
Ja. In Deutschland, wenn du jemand sagst, ich habe Schnecken gegessen, ich glaube, die wenigsten in meiner Generation würden Schnecken probieren, weil sie sagen, finde ich eklig, brauche ich nicht, würde mein Leben nicht bereichert, aber das ist eine absolute Delikatesse in Südfrankreich oder in Frankreich generell. Ja.
Ja. Und wenn man es mal gegessen hat, also das hat natürlich relativ wenig mit dem, was wir als Gartenschnecke kennen, zu tun. Sondern das ist schön.
Ich habe mal als Kind, real talk, true story, weil meine Eltern, aber die waren bei einem Italiener. Beim Italiener gab es immer irgendwie Schnecken mit Käse überbacken oder was, erinnere ich mich, glaube ich, dunkel. Und weil die Schnecken gegessen haben und war ich als Kind in meinem Garten und kam zu meinen Eltern und hatte eine Schnecke mit Gehäuse in der Hand und hatte den Kopf abgebissen und habe dann irgendwie, habe die ausgespuckt und habe gesagt, das schmeckt nicht. Und ich habe das wohl gegessen, weil ich als Kind mitbekommen habe, dass meine Eltern im Restaurant Schnecken essen. Habe ich das dann im Garten gemacht. Also wahre
logisch.
Geschichte.
Sind logisch.
Ja, klar. Völlig logisch, fand ich auch. Wolle, was hast du noch auf der Liste? Hast du überhaupt was auf der Liste? Gibt es einen Hamza fragt?
Hamza fragt gibt es. Ich glaube, es gibt so eine zwei. Jetzt ist natürlich die... ich habe heute Hamza fragt.
Okay.
Sehr schön. Wie viele verschiedene Ökosysteme gibt es auf der Welt?
Ach du Scheiße, was ist denn das für eine Frage? Wo hat er denn die ausgegraben?
Habe ich heute Morgen in einer Doku über Peru gehört, was mich sehr faszinierte.
Jetzt fasziniert mich erstmal, warum hast du dir eine Doku über Peru angeschaut, Wolfgang?
Es ging um Restaurant in Peru, um den Kreis zu schließen.
So was so Chiefs Table mäßig oder was?
Exakt.
Okay. Wie viele Ökosysteme gibt es? Alter, ich habe absolut keine Ahnung. Jetzt muss ich einfach raten. Boah, überhaupt keine Ahnung, sind es 8 oder sind es 800? Ich sag mal 8.
Okay, es gibt 103 verschiedene Ökosysteme auf der Welt. Und jetzt der Punkt, der mich fasziniert hat. Wie viele davon gibt es in Peru?
70.
84. Na dran, sehr gut.
Ja, ich wollte 80 sagen.
Ah, was schon verrückt ist. Also Peru hat quasi... Aber,
mach mal ein Beispiel.
Das ist ein gutes Beispiel, ich habe keins.
Was ist denn mit Ökosystem gemeint im Überblick?
Genau, das habe ich zum Glück gegoogelt. Und nicht irgendein Wort zu verwenden, das ich nicht genau definieren kann. Und Ökosystem ist quasi eine Einheit
beziehungsweise
ein Lebensraum für eine bestimmte Art von Lebewesen. Also
ich hätte vom Gefühl gesagt, dass ein Ökosystem aus abiotischen und biotischen Komponenten zusammensetzt und die Gesamtheit der biotischen Organismen, also alle Tiere und Pflanzen, die auch als Biozönose oder Lebensgemeinschaft bezeichnet werden. Und die Biozönose besiedelt einen unbesiedelten Lebensraum als Biotop, wäre jetzt so meine allererste Intuition gewesen, weißt du?
Die Definition stand wo?
Warte, ich google mal.
Zum Beispiel ein Korallenriff ist ein Ökosystem. Oder ein See ist ein Ökosystem. Oder ein Wald ist ein Ökosystem. Sowas kann ein Ökosystem sein. Und da gibt es 103 verschiedene Klassifizierungen. Eine Wüste ist ein Ökosystem, Savanne ist ein Ökosystem, ein Sumpf ist ein Ökosystem und so weiter.
Okay. Ja. Habe ich dir mal erzählt, wie ich, das ist ein kleiner Exkurs, habe ich dir mal erzählt, wie ich mit der Nationalmannschaft Speedskating nach China geflogen bin? Hatte gerade eine Wohnung bezogen und habe gedacht, war so ganz happy, erst nochmal alleine wohnen und habe dann so gedacht, also war ich noch sehr jung und dumm. Okay, ich gehe jetzt, habe ich alles, okay, Licht aus, Fenster zu, ich könnte ja noch die Sicherung rausmachen, dass da irgendwie kein Kabelbrand oder so entsteht und da kann ich ja noch ein bisschen Strom sparen. Das ist ja clever. Dann habe ich die Sicherung rausgemacht und bin nach China geflogen, 21 Tage. Und als ich zurückkam, hatte ich aber ein eigenes Ökosystem in meinem Gefrierfach, als nämlich eingefrorener Lachs aufgetaut ist und 21 Tage dort drin lag, Wolfgang.
Uiuiui.
Das war ein eigenes Ökosystem. Ich sagte, es war so schlimm. Felix Rhein, der Speedskating-Profi, kam mit mir zusammen, wir waren quasi Nachbarn, geflogen und ich war so froh, 21 Tage weg, 14 Stunden Travel. Und ich hatte die Wohnung perfekt picobello sauber gemacht, um nach Hause zu kommen und sofort exklusiv oder also erstklassig chillen zu können. Und ich komme rein und es war ein bestialischer Gestank. Ich denke mir, was ist hier los? Und dann mache ich die Sicherung an und dann piepst sofort der Kühlschrank. Ich gehe da hin, mache den auf, es stinkt wie Sau. Und dann mache ich das Gefrierfach unten auf und das hast du nicht erlebt. Ohne zu übertreiben, wir haben uns wirklich Schals um die Nase gebunden, weil du es nicht ausgehalten hast. Und wir mussten, ich habe wirklich gedacht, ich muss den Kühlschrank verbrennen oder zumindest wegschmeißen, weil sich dieser Gestank ins Plastik gefressen hat. Ich habe den dann, ich habe dann alle Einbauteile raus in meine Badewanne und habe dann wirklich mit einem Teufelscocktail aus Sacrotan, WC-Ente, jedem Duschgel, das ich gefunden habe, Seife und allem, was ich, Fenster, Glasreiniger, ich habe alle Chemikalien, die ich gefunden habe, zusammengerührt. Und habe dann diese Plastikeinleger da drin einseifen lassen. Ich konnte nicht mehr, Wolfgang. Es hat wirklich, es war das Schlimmste, was ich gestanktechnisch je erlebt habe.
Glaube ich sofort.
Und ich habe mich noch so gefeiert, für meinen smarten Move die Sicherung rauszumachen.
Aber 21 Tage ist auch schon verdammt lang.
Ja, fuck, ey. Ich meine, wie hart stinkt ein Lachs, den du 3 Tage bei dir daheim lässt, Wolfgang?
Ja, das ist ja schon. Ein bisschen warm.
Wie lange stinkt er? Wir hatten ja schon mal das Thema, Menschen haben ja ein Problem, sich exponentielles Wachstum vorzustellen. So, here it is. Also, wie hart stinkt das Ding nach 7 Tagen? Wie hart stinkt es nach 15 Tagen? Wie hart stinkt es nach 21 Tagen? Also, das war brutal.
Wenn du noch länger weggeblieben wärst, hätte sich das wieder neutralisiert.
Glaubst du?
Irgendwann ist es einfach nur noch Staub. Nur wenn da kein organisches Material mehr groß übrig ist, dann kann da auch nichts mehr wachsen. Waren da irgendwelche Tierchen oder so? Oder ist einfach nur...
Ja, ja.
Okay,
ja. Waren auf jeden Fall Tierchen.
Abgefahren, ne?
Ja, das war wirklich, das war dreckig nasty.
Ja.
Wolle, was hast du noch auf der Liste? Was wäre das zweite, Hamza fragt?
Alles bisschen... Machen wir nachher. Was anderes, was ich auf der Liste habe, okay. Was hier schon leicht entsteht, was ein schönes Thema ist... Wir werden regelmäßig gefragt, Thema Verpackungen, Thema Nachhaltigkeit, Thema Recycling, warum wir Plastik verwenden. Und gelegentlich kommt auch so die Frage, warum wir nicht so Papierbeutel verwenden. Und ich dachte, das ist mal ein schönes Thema, denn die wenigsten setzen sich damit auseinander und denken, Papierbeutel ist cool. Das Gegenteil ist der Fall. Papierbeutel sind aus recyclingtechnischer Sicht schlechter als die Plastikdosen, die wir verwenden. Nur weil das nach Papier aussieht, heißt es nicht, dass es nur Papier ist. Also grundsätzlich meine Verpackung, wenn du ein Lebensmittel hast, dann muss diese Verpackung gewisse Standards erfüllen. Einer der wichtigsten Punkte ist, dass eine gewisse Barriere da ist. Also einfaches Beispiel, wenn ich in so eine Papier-Butterbrot-Tüte Supplements einpacken würde und die irgendwo liegen hätte, das wird sofort Feuchtigkeit ziehen und je nachdem, was da von Pulver in den Kapseln ist, ist es relativ schnell fest bzw. oxidiert. Das heißt, man braucht eine gewisse Barriere. Diese Barriere für Lebensmittel stellt eine Papierbeutel grundsätzlich nie dar. Also wenn jemand so Papierbeutel zu Hause hat, sich das mal anschauen und wenn du die aufmachst und das von innen anschaust, dann siehst du, dass es immer von innen Plastik beschichtet. Und das ist das, was für das Problem sorgt, denn das ist eine sogenannte Mehrkomponentenverpackung. Das heißt, die Verpackung besteht zum einen innen aus Plastik und zu außen aus Papier. Das heißt, es fühlt sich gut an von außen, sieht auch gut aus, also in so eine braune Optik, das macht dann automatisch, wir tun das für die Umwelt. Mehr Komponentenverpackungen zu recyceln, kannst du mehr oder weniger vergessen.
Ich wollte es gerade sagen, ich weiß genau, was du meinst, es sind immer diese braunen Beutel, weil ich hatte damals auch mal eine Idee, ob wir ein Supplement verkaufen, noch ganz lange her, also bestimmt 7, 8 Jahre. Ich sage jetzt auch nicht den Arbeitstitel, weil am Ende wird es kopiert und ich will es vielleicht trotzdem irgendwann nochmal machen. Da hatten wir uns auch fürs Verpackungsmaterial, ich glaube, da gibt es einen führenden Hersteller in Europa, daher hat uns Samples geschickt und das waren genau die Beutel, die du sagst, diese klassischen Clip-Beutel, die man oben erstmal abreißt und danach haben die einen Clip-Verschluss, wo auch viel Kaffee drin verschickt wird und so. Ja. Die kann man dann in verschiedenen Farben, Formen und so bestellen und da hast du auch häufig genau das, was du sagst, so diese Papierhaptik von außen in einem schönen ökologischen Braun. Und wenn da noch irgendwie ein Bio-Aufkleber mit Grün drauf kommt, dann wirkt es schon so richtig nachhaltig, muss man sagen. Aber ja, klar, es ist Plastik und diese Mehrkomponentenverpackung macht es immer extrem unumweltschonend.
Genau. Aber ist genau genommen schlechter für die Umwelt, weil du hast ein Mehrkomponentenprodukt, das du nicht so einfach recyceln kannst, wie zum Beispiel, was wir verwenden, das ist ein spezielles Plastik, PET, welches recycelbar ist. Also kannst einfach die Plastikverpackungen, die wir verwenden, die werden recycelt, wenn du sie in den Sack wirfst, was man machen sollte. Und dann das Zweite, was wir verwenden, ist natürlich Glas. Glas ist ebenfalls recycelbar. Ja, aber diese Beutel, gerade das Thema recycelbare Verpackung, ist ein großes Thema. Auch selbst wenn du recycelten Plastik nimmst, es wird mehr recycelter Plastik verkauft, als tatsächlich Plastik recycelt wird, als kleiner Fun Fact. Insbesondere.
Bitte?
Ja.
Sarat.
Aber insbesondere, wenn du da aus Asien Verpackungen kaufst, bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob die teilweise das so ernst nehmen, ob das jetzt tatsächlich recycelt ist, sondern die machen es dann einmal ein bisschen teurer und sagen, das wäre recycelt. Das heißt auch, ein Thema recycelter Plastik, PET-recycelbarer Plastik ist die beste Lösung. Und teilweise gibt es auch Plastikverpackungen, die verwendet werden, die aber eigentlich gar nicht zugelassen sind für Lebensmittel. Auch das haben wir schon erlebt. Also das ist auch so ein Punkt, wo ich dann dachte, oh, okay. Das heißt, das, was wir verwenden, ist zum jetzigen Zeitpunkt die beste Option. Vielleicht da auch nochmal zwei weitere Punkte. Ich habe sie schon mal genannt, aber es kommt immer wieder doch regelmäßig drauf. Es gibt zwei Gründe, warum Dosen nicht komplett gefüllt sind. Punkt Nummer eins, bei Pulvern brauchst du einen gewissen Abstand für den Abfüllstutzen, sodass das nicht so staubt. Und der zweite Punkt ist, du brauchst eine gewisse Größe des Etiketts, dass alles, was da drauf muss, draufkommt. Das heißt, teilweise ist nicht der Inhalt, der bestimmt, wie groß die Dose ist, sondern die Größe des Etiketts bestimmt, wie groß die Dose ist. Nur um das nochmal einzuwerfen nach dem Motto, man könnte ja Plastik sparen, indem man eine kleinere Dose nimmt, weil die Dose ja eh nicht, teilweise eben nur knapp zur Hälfte gefüllt ist. Ja, das ist schon richtig, aber dann kriegen wir halt nicht mehr in der Optima oder in der vorgegebenen Größe die Beschriftung auf die Dose. Also zusammenfassend, wir denken mit und wir suchen Lösungen und wir arbeiten konstant an solchen Baustellen.
Ich finde es ja gut, dass die Leute da mitdenken und dass es mittlerweile auch, ich muss sagen, als diese ganze Nachhaltigkeitsbewegung aufkam, habe ich auch gedacht, weiß nicht, ob mich das so erreicht. Vor, weiß ich nicht, wann ging es so richtig los? 5 Jahre mit Fridays for Future und dem ganzen Kram. Aber ob du willst oder nicht, du fängst automatisch an, über Nachhaltigkeit nachzudenken, was ja sehr positiv ist. Und ich finde es ja eigentlich schön, dass die Leute sich da Gedanken machen. Aber am Ende, wenn man sich diese logischen Erklärungen anhört, dann ist es ja vollkommen fein. Was ich letztens erlebt habe, war ich in einem in so einem modernen, es ist schon eine Kette, schon so ein Franchise-Ding, sehr erfolgreich, so ein moderner Urban Sports Club, nenne ich es mal, ja.
Also Gym.
Ich glaube, es gibt sogar eine Kette, die Urban Sports Club heißt oder so. Also falls es die gibt, die meine ich nicht, sondern so als Überbegriff. Und die verkaufen auch Proteinshakes und ich habe da zufällig jemanden getroffen und der war gerade da und dann hat er mich eingeladen auf einen Shake und das war eine Plastikverpackung und ein plastikfreier Strohhalm aus Pappe und auf dem Strohhalm stand aber I am plastic free. Und das fand ich ganz lustig, weil es einfach obviously in einer komplett großen Plastikverpackung Einweg war, aber der Strohhalm war schon richtig, der war aus Pappe. Und ich finde, so mit diesem Nachhaltigkeitsthema wird halt so viel einfach jongliert und irgendwie Marketing betrieben, aber ob dann was wirklich nachhaltig ist, das wage ich immer zu bezweifeln. Will jetzt gar nicht anfangen, aber auch so diese ganzen, das ganze Heizgesetz und so, bin ich jetzt schon sehr gespannt, wie das dann ausgeht. Also Nachhaltigkeit auf Teufel komm raus irgendwie durchzusetzen, ist auch nicht immer nachhaltig, muss man auch sagen.
Zu dem Thema Heizen im Winter, und man kann ja einfach 1-2 Grad kälter haben, da hat mich vor kurzem ein Kunde auf einen interessanten Punkt gebracht. Und zwar jedes Grad, dass du nachts kühler schläfst, geht das Risiko für Atemwegsinfektionen deutlich nach oben.
Ah, okay.
Was vielleicht jemand, ne, Erwachsenes nicht so trifft wie kleine Kinder und vor allem ältere Menschen.
Was war die Empfehlung von ihm?
Ah, da gab es keine spezielle Empfehlung, sondern auch die genau. Er hat mir tatsächlich Zahlen genannt, so und so viel Prozent, aber habe ich mir nicht gemerkt. Das Einzige, was ich mir gemerkt habe, ist quasi, wenn du statt 21 Grad bei 20 Grad schläfst, Atemwegsinfektionsrisiko geht so hoch, 19 geht so hoch, 18 geht hoch und so weiter.
Okay. Ich habe jetzt gelesen, dass, wie hieß der nochmal? Kachelmann. Kachelmann hat irgendwie gesagt, vor allem im Sommer, wenn es so heiß ist, dann ist nicht die Lösung, vor allem für ältere Leute, die Fenster zuzulassen und die Rollläden unten zu lassen und einfach abends spazieren zu gehen, abends rauszugehen. Und er hat gesagt, naja, die Ozonwerte sind abends am allerhöchsten und wenn man den gesamten Tag bei der Hitze das Fenster geschlossen hält, dann ist vor allem die schlechte Luft und das fehlende Sonnenlicht, das sind häufig größere Probleme als die Hitze. Ja, weiß gar nicht jetzt, wie ich drauf kam. Habe ich irgendwie gestern. War auch wieder so eine typische Bildüberschrift, die ich irgendwie gelesen habe, wo ich mich dann doch in den Artikel habe reinlabern lassen. Wolle, was ist denn hier die zweite Hamza fragt?
Ah, okay, das ist jetzt ein bisschen deutsch. Hamza wird ja auch Deutscher. Die ist nämlich sehr schön deutsch. Und zwar Hamza fragt, Thomas, was ist die Mehrzahl von Komma?
Ist es kommen? Nee.
Das ist doch.
Das Komma, die Kommas. Eigentlich die Kommas. Das, die Kommas wäre aber zu simpel, oder? Die Kommasetzung. Wahrscheinlich ist Komma auch Komma. Die Kommasetzung war falsch. Und das ist ja, die Kommasetzung ist ja dann schon Plural. Das ist ja nicht Singular. Also ich sag kommen. Ich sag, Komma ist der Plural von Komma.
Okay. Die Pluralbildung von Komma ist Kommata.
Ah, fuck, ja, hat man sogar schon gehört.
Aber
Ja, stimmt.
in der deutschen Sprache, das ist hier mittlerweile eingebürgert, dass man Kommas sagt, aber technisch richtig ist Kommata. Kann ich die auch löschen? Liste. Ah, da hab ich direkt noch weitere Punkte, über die ich auch schon geredet
Aber
habe.
hättest du es gewusst?
Kommata habe ich schon mal gehört, aber
Ja,
ich
ich habe
habe
es auch gehört,
nie,
aber hättest
nie, nie drüber nachgedacht. Ein weiteres Thema, wir haben schon drüber geredet, für die schon meinen Punkt schon gehört haben. Es gab aber wieder eine neue Studie, die relativ viel Aufmerksamkeit bekommen hat, denn mehrere Leute haben mir die Studie geschickt. Sie haben mir nicht die Studie geschickt, sondern mir einen Artikel geschickt, der in der Welt veröffentlicht wurde, der, wie das üblich so ist, in solchen Artikeln, der natürlich diese Studie sehr einseitig wiedergegeben hat und das natürlich mit einer Wortwahl, die deutlich erschreckender war, als die Studie tatsächlich gezeigt hat. Es geht um das Thema Süßungsmittel. Und speziell Sucralose. Und die drei Punkte, die ich schon mal gemacht habe, ist schon welchen her. Ja? Ja, Sucralose hat einen negativen Effekt auf das Mikrobiom, also auf die Gesamtheit der Bakterien in unserem Darm. Viele andere Dinge haben dies aber auch. Sucralose ist unter allen Süßungsmitteln die beste Option. Und grundsätzlich unsere Strategie ist immer, so wenig wie möglich Süßungsmittel zu verwenden. Ein Beispiel, deswegen ist unser By the Whey deutlich weniger süß als zum Beispiel unser Reisprotein und unsere Aminos sind am meisten süß. Was jetzt kommen wird, was ich schon lange im Kopf hatte, wer aber nie überzeugt war, dass die Nachfrage groß genug ist, aber jetzt denke ich, das Bewusstsein ist groß genug, wie zwar Aminokapseln. Ich selber bin ein großer Fan von Aminokapseln, anstatt was anzurühren und dann viel Wasser zu trinken, einfach so 20, 30 Kapseln rein. Dann hast du Protein, du hast kein Süßungsmittel, das noch nicht den süßen Geschmack, der mich tatsächlich manchmal stört. Und du hast einen Berg Protein einfach unten. Das ist zum Beispiel eine Option, wie man Aminosäure konsumieren kann, ohne Süßungsmittel. Wenn du aber
Aber
Pulver.
20, 30 Kapseln
Ja.
ist schon viel, oder?
Was ist viel?
Also ich glaube, dass es das effektiv ist. Ich weiß nicht, ob ich der Typ wäre. Vor allem,
Also auch nur 10
du
nehmen.
redest jetzt nicht über das Aminoelektrolytkomplex, ne?
Doch. Also quasi die Aminosäuren, das neue wird Aminokomplex. Es wird die gleiche Zusammensetzung von Aminosäuren und die gleiche Aminosäurebilanz haben. Keine Elektrolyte. Und eben auch weder Geschmack noch Farbstoff, sondern es sind quasi Kapseln. Eine Kapsel ist 1 Gramm. Das heißt, 10 Kapseln sind 10 Gramm Protein. Einfach rein mit ein bisschen Wasser runter. Ich persönlich bin ein großer Fan davon. Ich habe bezweifelt oder war mir nicht sicher, ob das so gut ankommt. Jetzt teste ich das Ganze einfach mal an, weil ich habe mich mit mehreren Leuten unterhalten und die haben eben im Endeffekt auch Proteinalternativen zum schnellen Konsum ohne Süßungsmittel gesucht. Und das ist im Endeffekt genau mein Punkt. So, hey, das ist, wenn du was trinken willst mit Geschmack, dann ist halt so ein Aminoelektrolytkomplex großartig. Wenn du auf einmal jetzt nichts Süßes trinken willst, ne, auf die schnelle, kurz eine Ladung Protein, ohne dass du irgendwas isst, das Geschmack hat und so weiter, das ist im Endeffekt eine Form von Aminokapsel mit einem anständigen Aminosäureprofil die beste Option. Ziehe ich ganz klar vor Tabletten vor. Tabletten haben ein paar Nachteile, unter anderem die Füllstoffe, die du verwenden musst, um Tabletten herzustellen. Bin ich kein Fan. Ja, deswegen, das als einfaches Beispiel, für die, die nichts trinken wollen, es gibt auch Optionen ohne. Ich kenne einige, die auch Whey-Protein komplett ohne Geschmack verwenden. Wenn dir das schmeckt, alles gut. Die meisten tun es nicht. Ziel ist da grundsätzlich, so wenig wie Süßungsmittel wie möglich zu verwenden und es trotzdem so zu machen, dass es schmeckt und dass es natürlich am Ende vom Tag auch konsumiert wird. Jetzt einfach den Finger zu heben und Süßungsmittel zu verteufeln. Süßungsmittel ist eine großartige Sache und mit Sicherheit in mancher Sicht auch gelegentlich sinnvoll, dadurch Zucker zu ersetzen. Aber es ist jetzt nicht dieses, Süßungsmittel hat keinen Effekt auf den Körper, ist quasi nur süß, ohne alle negativen Effekte, von denen Zucker ja so viele hat, angefangen von Kalorien und so weiter. Nee, Süßungsmittel ist jetzt nicht die Lösung für alles und ich bin grundsätzlich auch niemand, der übermäßigen Konsum von Süßungsmitteln empfiehlt. Aber der Punkt ist, es gibt die Möglichkeit, gewisse Dinge zu konsumieren, ohne oder durch die Verwendung von Süßungsmitteln. Und Süßungsmittel kriegen gefühlt sehr viel Aufmerksamkeit in den letzten paar Jahren und Sucralose, weil es eben häufig verwendet wird, weil es von allen Süßungsmittel am Ende vom Tag, der in der Praxis am besten einsetzbar ist, kriegt da unverhältnismäßig viel Aufmerksamkeit, was ja grundsätzlich auch gut ist, und vor allem die, die 2-3 Mal am Tag Süßungsmittel konsumieren, und da gibt es schon eine Zielgruppe, die das tut, was ich sehr kritisch sehe.
Ja, definitiv.
Was ich sehr kritisch sehe, um ein bisschen vielleicht in die richtige Richtung so Perspektive zu öffnen, so hilft langsam Vorsicht, was aber nicht heißt, dass das Ziel sein muss, komplett überhaupt keine Süßungsmittel mehr zu konsumieren.
Also am Ende ist es ja wieder so, die Menge macht das Gift, und ich denke auch, dass Süßungsmittel eine tolle Möglichkeit sind, um direkten Zucker so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, der nachgewiesenermaßen in hohen Dosierungen schon sehr viele negative Eigenschaften haben kann. Und deswegen bin ich auch völlig fein damit. Ich habe aber auch gemerkt, vor allem bei, haben wir auch schon mal drüber geredet, bei Proteinherstellern, die halt sehr viel damit arbeiten, dass ich es bei langer Zeit und langer regelmäßigem Konsum es nicht vertrage. Also ich, haben wir auch schon mal drüber geredet, und du weißt, ich bin immer offen und ehrlich, Proteinpulver von anderen Herstellern schmecken, wie soll ich das denn sagen, aufregender als deine Proteinsorten. Aber bei langem Konsum habe ich kein einziges vertragen. Yep. Und das ist für mich, wo ich sage, okay, es schmeckt aufregend, aber was bringt mir das, wenn ich längere Zeit das konsumiere und kriege einen Blähbauch, mein Stuhlgang wird schlecht, mein Energielevel geht runter. Also das bringt mir nichts. Deswegen, du weißt, dass ich da immer ehrlich bin, greife ich immer jetzt zu deinem Proteinpulver und konsumiere das seit sehr, sehr langer Zeit und habe nie Probleme. Und wir waren letztens im Urlaub und da gab es anderes Proteinpulver, Vanilleproteinpulver, haben wir uns irgendwie so einen geilen Iced Coffee damit gemacht, hat unfassbar gut geschmeckt,
ja.
Direkt wieder Bauchprobleme gehabt. Und das ist so, ja, was ist halt der Preis, ne? Und da denke ich auch, nee, lieber möchte ich ein qualitativ hochwertiges Protein, das ich vor allem gut vertrage, auch wenn das nicht so aufregend schmeckt, weil das natürlich, wenn du sagst, ich schmeiß da alles rein, was geht, habe ich natürlich ein deutlich aufregenderes Ergebnis, ja. Aber vom gesundheitlichen Aspekt ist es natürlich dann nochmal eine ganz andere Geschichte.
Ein gutes Beispiel auch für die, wenn mehrere Süßungsmittel verwendet werden, dann ist das üblicherweise ein Zeichen dafür, dass die maximal erlaubte Menge an Süßungsmittel pro Portion für dieses Produkt schon ausgereizt wurde.
Ja, klar.
Ja. Also wenn da 2, teilweise 3 Süßungsmittel sind, dann hast du bei 1 bis 2 schon die maximale Menge, die rechtlich drin sein darf, ausgenutzt. Kein gutes Zeichen.
Also, klar.
Für mich.
Macht ja Sinn.
Ja. Tommy, ich würde sagen, das ist eine Wolle. Richtig runde Folge. Wir kratzen an der Stundenmarke.
Ja, Wahnsinn. Schön, dass es mal wieder zur normalen Uhrzeit geklappt hat. Ich freue mich. Freue mich sehr auf die anstehenden Seminare. Freue mich auf nächste Woche. Und wünsche dir noch eine wunderschöne Woche, Wolfgang. Euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch. Gerne mal wieder 5 Sterne dalassen. Ich schaue gleich mal bei Spotify, wo wir sind. Freue mich aber trotzdem, wenn wir auch in den Charts weiterhin ganz oben mit dabei bleiben dürfen. Also Wolfgang, gute Woche. Und nee, das ist ja dein Satz. Wolfgang, ich wünsche dir eine schöne Woche und freue mich auf nächste Woche.
Ciao. Gute Woche.